England at its best. Der große Britpod.
Präsentiert von Romans TV. Mit Alexander Klaus Stecher und
Klaus Behling.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe Britpod. Heute mit dem Thema In den Fängen der Spione. Coco Chanels deutsch-britische Geheimnisse. Bleiben Sie dabei.
Oft glaubt man ja, lieber Alexander, dass man alles über das Leben berühmter Persönlichkeiten weiß, also zumindest doch eine ganze Menge. Aber manchmal irrt man sich auch und entdeckt beim Recherchieren unglaubliche Geheimnisse. Eine der spannendsten Entdeckungen dieser Art habe ich gerade in London gemacht. Dabei fing alles ganz harmlos an. Nichts ahnend habe ich die Ausstellung über Gabrielle Chanel, also Coco Chanel, im Victoria and Albert Museum in Kensington besucht und dabei eine wirklich große Überraschung erlebt.
Diese Ausstellung, sagen alle, soll ja sensationell sein, mit hunderten edlen Originalkleidern, exklusivsten Abendroben und seltenen Ausstellungsstücken wie Flakons, Schmuck und Stoffe. Ist das wirklich so?
Naja, schon allein die Art, wie die Roben und Kleider dort präsentiert werden, das ist sensationell. Aber sowas kann das Victoria and Albert Museum natürlich. Bei Musik und besonderem Licht taucht man quasi vollständig in Coco Chanels Welt ein. Man erfährt, wie sie zu neuen Stoffen gekommen ist, welche kreative Philosophie dahinter steckt und wer ihre künstlerischen Partner waren. Zum Beispiel der Parfümeur des russischen Zaren, mit dem sie 1921 Chanel Nummer 5 kreierte. Das erfolgreichste Parfüm der Welt übrigens.
Jetzt hast du mich wirklich total neugierig gemacht, Klaus. Aber seit wann bitte interessierst ausgerechnet du dich für Mode, noch dazu für Damenmode?
Willst du das wirklich wissen?
Ja, klar wohl. Also los, raus damit.
Ende der 80er Jahre habe ich mit der Chefredakteurin der Bunten, Beate Wedekind, die Promi-Reihe Mein Rendezvous fürs Fernsehen gedreht. Und dafür waren wir auch in der Via Piave bei Fendi in Rom. Du weißt, teure Pelze, edles Leder und so weiter. Also ich stehe mit dem Kameramann und dem Regisseur im ersten Stock und wir bereiten alles zum Dreh der neuen Kollektion vor. Da stehen dauernd drei Kundinnen im Weg rum und quasseln ununterbrochen, so wie Italienerinnen das eben machen. Also bitte ich sie höflich, am besten nach unten in den Laden zu gehen und da weiter zu shoppen, worauf die eine trotzig sagt, nein, wir bleiben, das scheint hier interessant zu werden. Der Kameramann flüstert mir zu, hör mal, du musst was tun, so kann ich unmöglich drehen. Also werde ich jetzt etwas energischer.
Ja, also, das kannst du ja nun wirklich gut, habe ich schon öfter erlebt.
Und ich sage, so, meine Damen, ich bringe Sie jetzt runter und dann können Sie wunderbar einen Espresso trinken. Worauf die Damen alle gleichzeitig grinsen und sagen, nicht nötig, wir sind die Fendi-Schwestern. Das waren drei der fünf. Kannst dir vorstellen, ich hätte natürlich im Boden versinken können.
Das ist ja total verrückt, Klaus. Du wirfst wirklich die legendären Fendi-Schwestern aus ihrem eigenen Laden raus, wegen deiner Dreharbeiten.
Naja, dann war ja doch alles ganz easy. Wir hatten viel Spaß miteinander. Und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Pelzmäntel zwischen zwei Fingern halten können, die ganz federleicht waren. Also das hat mich total fasziniert. Damals hat man sowas ja noch getragen. Und da habe ich zum ersten Mal kapiert, was diese Designer leisten. Anschließend bin ich dann, das weiß ich auch noch, mit Anita Ekberg aus dem Film Deutsche Witter, die im Café Greco auf mich gewartet hatte, zum Trevi-Brunnen geschlendert. Und wir haben da Fotos gemacht. Auch die hat natürlich über meine Story sehr gelacht.
Nee, jetzt wird's mir dann wirklich zu viel. Das ist ja total verrückt. Du willst mir sagen, du warst mit Anita Ekberg aus dem Film Dolce Vita tatsächlich am Trevi-Brunnen vorbeigeschlendert? Das ist ja unglaublich. Und das erzählst du einfach mal so.
Naja, du hast ja noch viel mehr erlebt mit Society Stars. Aber wir wollen ja heute über die große Coco Chanel reden, die jahrzehntelang sehr eng mit England verbunden war und große Teile des britischen Hochadels zu ihren engsten Freunden zählen durfte. Sie hat viel Zeit in England und Schottland verbracht, oft wochenlang mit dem Duke of Westminster und Sir Winston Churchill. Und keiner ahnte, dass sie in Wirklichkeit ein dunkles politisches Geheimnis hatte. Aber bevor ich darüber erzähle, will ich erstmal berichten, wie ich die Ausstellung Gabrielle Chanel erlebt habe, die übrigens noch bis zum 25. Februar 2024 läuft. Denn dort kommen die ersten Puzzleteile ihres Geheimnisses zur Sprache. So, jetzt stehe ich hier doch tatsächlich in der Chanel-Ausstellung. Es war ganz schwer hier reinzukommen. Es sind große Schlangen, Vorverkauf. Aber ein guter Geist von der Presseabteilung hat mir ermöglicht, hier doch noch ein Ticket zu bekommen. Und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt.
Jetzt gehe ich hier bei leicht abgedunkeltem Licht durch die Räume, hinter deren Ausstellungsfenstern unglaubliche Schätze zu sehen sind. Dabei werden die Herstellungsjahre und die Materialien immer ganz genau erklärt. Das beginnt mit Chanels Hüten, hier zum Beispiel gerade. Das Hutgeschäft war ja 1910 ihr Anfang. Dann kann man Raum für Raum ihre weitere Entwicklung zur bahnbrechenden Designerin begleiten. Hier jetzt wird gerade darauf hingewiesen, dass sie von Anfang an in Ensembles gedacht hat. Damals ja sehr ungewöhnlich. Alles musste zusammenpassen. Kleid, Mantel, Handtasche, Schuhe, Juwelen, Handschuhe. Ja, das war ihre Kunst. Für Chanel entstand Eleganz, lerne ich hier gerade durch ein kleines Schild, immer durch besondere Details und edle, oft neue Materialien. So, jetzt gehe ich mal weiter und betrete einen Raum, der ihre Abendkleider zeigt. Also, es ist ein Jammer, dass ich das jetzt nicht mit Video vorführen kann. Es ist unglaublich. Das sind so schöne Roben, so viel Eleganz, auf einmal gibt's gar nicht mehr. Also, ich glaube, hier stehen traumhaft drapiert mindestens 30, 40 Kleider. Natürlich auch das berühmte kleine Schwarze. Das hat Gabrielle Chanel angeblich zum frühen Tod ihrer großen Liebe, des englischen Unternehmers und Polospielers Boy Capel, erfunden. Ja, und hier, Wahnsinn, erfahren wir gerade, dass sie 1931 vom Hollywood-Produzenten Samuel Goldwyn $1 Million erhalten hat, um neue Kostüme seiner weiblichen Stars wie Gloria Swanson zu gestalten. 1 Million damals. Unglaublich.
Ja, und das ist die Stimme des Modegenies Coco Chanel.
Ah, j'en suis ravi. Évidemment, c'est ce que j'ai cherché. C'était mon but. Créer un style, il n'y en avait plus. À mon sens, car il n'y a pas de style en France. Il y a un style dans une nation, il y a un style quand les gens de la rue sont habillés comme vous.
Was haben denn die Londoner Besucher zu dieser Chanel-Ausstellung gesagt? Sie ist ja wohl, wie man überall liest, ein gigantischer Erfolg. Die Leute stehen Schlange, wie du auch schon selbst gesagt hast.
So ist es. Ich habe mich natürlich auch ein bisschen unter den Besuchern umgehört und ein paar Stimmen gesammelt.
How was it?
It was great. I was surprised about details because I never wore Chanel.
And what was most impressive for you?
Totally work.
Es war großartig. Ich war überrascht von den Details. Vor allem, was die Arbeiterinnen dabei geleistet haben. All diese Details zu kreieren, muss sehr schwierig gewesen sein. Damals, in jener Zeit, muss sie das für junge Frauen geschaffen haben. Sie war eine unglaubliche Frau.
It must have been really difficult. I mean, she started from nothing and so ambitious. I was really impressed with her idea to create these shorts, which I think at that time, no one would have worked. Incredible woman.
How was it?
Well, I thoroughly enjoyed it. It's excellent, beautiful to see all her clothes.
Ich habe es sehr genossen, diese exzellenten Details ihrer Kleider zu sehen. Wir haben gerade gesagt, was sie da designt hat, ist zeitlos. Man könnte es heute noch tragen. Sie war sehr clever.
And even for your husband, it was exciting. It was a very good exhibition.
Ja, eine sehr gute Ausstellung. Ihr Repertoire war wirklich sehr klug. Ein Design, schönes Design, vollkommen zeitlos.
But it is one design. And maybe you always thought about having to pay for that for your wife. Very expensive.
Ja, es ist sehr teuer.
beautiful fabrics in the
ja, wunderschöne Materialien und Details, die Näherei, die Einfassungen, alles unglaublich talentiert.
So, Klaus, und jetzt will ich's endlich wissen. Was war Coco Chanels dunkles Geheimnis?
Tja, während des Zweiten Weltkriegs war sie eine deutsche Spionin. Verliebt in den SS-Propagandaoffizier Hans-Günther von Dinklage, ließ sie sich von ihm dazu bringen, ihre guten privaten Kontakte zum britischen Premierminister Winston Churchill zu nutzen, um ihn zu einem deutsch-britischen Separatfrieden zu überreden. Diese Geheimdienstaktion hatten die Nazis unter dem Decknamen Modellhut, das ist schon sehr bezeichnend natürlich, geplant.
Das gibt's ja nicht. Das klingt ja wie ein schlechter James-Bond-Film.
Ja, aber leider war das alles sehr, sehr ernst. Denn so wie Coco Chanel hatten sich ja auch die deutschen Besatzer, nachdem sie Frankreich eingenommen hatten, im Pariser Hotel Ritz eingenistet. Tja, und da wurden diese Pläne dann geschmiedet. So flog sie 1941, ich meine wohlgemerkt mitten im Krieg, zur britischen Botschaft nach Madrid, um dort heimlich kriegswichtige Informationen einzusammeln. Zur selben Zeit wurde die Operation Modellhut aber im letzten Augenblick von einer anderen Spionin verraten. Aber Coco Chanels Brief an Churchill kann man trotzdem in der Ausstellung sehen. Und wenn man den liest, das ist schon sehr erstaunlich.
Und sie hat das alles wirklich nur ihrem Lover von Dinklage zuliebe getan?
Offensichtlich. Andererseits hatte sie aber auch die Motivation, ihren von der Gestapo verhafteten und internierten Neffen wieder freizukriegen, was dann auch gelungen ist.
Und was ist nach dem Krieg aus Hans-Günther von Dinklage geworden?
Etwas sehr Erstaunliches, das vor allem die Historiker geradezu umgehauen hat, als sie es nach Chanels Tod rausgefunden haben. Da hatte Coco Chanel nämlich wieder etwas Überraschendes getan, das keiner wissen sollte. Über alles gibt es ja heute Dokumente. Aber von diesem zweiten Geheimnis, lieber Alex, da erzähle ich dir erst, nachdem wir uns das unglaublich spannende Leben Coco Chanels als Ganzes betrachtet haben.
Unter die Lupe genommen.
Gabrielle Chanel wurde 1883 in einem Armenhaus geboren. Nachdem ihre Mutter verstarb, lieferte der Vater seine kleinen Töchter bei Nonnen ab und wurde nie wieder gesehen. Nachdem Gabrielle dort den Beruf der Näherin erlernt hatte, verließ sie mit 18 Jahren die Nonnen, arbeitete bei einem Ausstatter und sang abends im Varieté das Chanson «Qui qu'un vu cocon». Bald erhielt sie dadurch auch ihren berühmten Spitznamen.
J'ai perdu mon pauvre Coco, Coco mon chien que j'adore, tout près du Trocadéro. Il est loin, s'il court encore, je l'avoue mon plus grand gré. Dans ma perte si cruelle, c'est que plus mon homme me trompait, plus Coco m'était fidèle. Vous n'auriez pas vu Coco, Coco dans le Trocadéro, Coco dans le Trocadéro, Coco dans le Trocadéro. Kika, kika, vu Coco, et Coco, et Coco.
Dort lernte sie 1906 den industriellen Sohn Etienne Balsan kennen, wurde seine Mätresse und lebte die nächsten Jahre auf seinem prachtvollen Anwesen. Bei ihm lernte sie alles, was eine Frau aus bester Gesellschaft damals können musste. Eine perfekte Gastgeberin zu sein, reiten zu können und Partys zu geben. Nach 3 Jahren machte sie in Balsans Haus die Bekanntschaft des ebenfalls sehr reichen Briten Arthur Boy Kaplan. Er wurde ihre große Liebe. Mit seinem Geld eröffnete sie auch in Paris einen Hutsalon und im Seebad de Ville ein Modegeschäft, nämlich Chanel Mode. Bald folgte ein weiteres Geschäft in Biarritz. Cocos Entwürfe aus Materialien wie Baumwolljersey begeisterten die Kundinnen so, dass in Kürze 300 Näherinnen für sie arbeiteten. In der Pariser 31er Rue Cambon entwickelte sie wenig später die Idee der Modeboutique. Inzwischen war auch die Vogue auf sie aufmerksam geworden und nannte ihre Kreationen den Inbegriff der Eleganz. Als Boy Kaplan 1918 bei einem Autounfall verstarb, brach eine Welt für Coco Chanel zusammen. Dennoch ging es als Geschäftsfrau mit ihr weiter steil bergauf. Sie kaufte eine Villa in Paris und übernahm Anteile einer Parfümeriegesellschaft. Zu ihren Kundinnen gehörte Marlene Dietrich oder auch Greta Garbo. Mitte der 30er Jahre hatte sie bis zu 4000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Angeblich ließ sie irgendwann die Nähmaschinen stillstehen, um nur noch selbst mit den Fingern zu nähen, damit die Qualität ihrer Kleider gesteigert werden sollte. So hat die französische Schriftstellerin Colette 1930 über Coco Chanel geschrieben:
Chanel arbeitet mit ihren 10 Fingern, mit ihren Nägeln, mit den Seiten ihrer Hände, mit ihren Handballen, mit Nadeln und Scheren, direkt am Kleidungsstück, das wie ein weißer Hauch mit langen Falten wirkt, besetzt mit zerkleinerten Kristallen.
Aber jetzt zurück zu Chanels Liebhabern. 1923 hatte sie in Monte Carlo den Duke of Westminster kennengelernt, damals Großbritanniens reichster Mann. Er verwöhnte sie nach Strich und Faden. Sie folgte ihm so oft wie möglich nach Großbritannien und entwickelte schon bald eine große Liebe zu England und Schottland, zu deren herrlichen Landsitzen und Landschaften und für die besonderen Stoffe des Landes, besonders für den Tweed. Da sie 10 Jahre mit dem verheirateten Duke zusammenblieb, gab es für sie viele Gelegenheiten, in Großbritanniens beste Gesellschaft einzutauchen. Besonders mit Winston Churchill und seiner Frau war Coco viel zusammen. So schrieb Churchill 1928, als Chanel wieder mal im schottischen Landsitz des Dukes weilte, mit humorvollem Unterton an seine Frau: Coco ist hier. Sie geht von morgens bis abends fischen. In 2 Monaten hat sie 50 Lachse gekillt. Und weil Churchill ein passionierter Hobbymaler war, malte er Coco Chanel auch beim Fischen. Zu dieser Zeit entdeckte Chanel auch den Tweed für sich und auch für ihre Couture. Der Duke von Westminster war sehr großzügig. Er kaufte Coco eine Wohnung im feinen Mayfair und schenkte ihr ein Grundstück an der französischen Riviera, wo sie später ihre berühmte Villa La Pausa baute. Es ist auch überliefert, wie der Duke Coco Chanel von seiner Liebe überzeugte. Als Lieferbursche verkleidet, überbrachte er Coco eine Schale mit Obst, unter dem ein großer Smaragd versteckt war. Mit Kriegsbeginn musste Coco Chanel ihre Firma schließen und sie ging nach Südfrankreich. Doch nachdem die deutschen Besatzer Paris erobert hatten, war sie wieder da. Sie hatte vor dem Krieg eine Wohnung im Ritz gehabt, jetzt war das Hotel von den Besatzern beschlagnahmt. Dort war auch der deutsche Gestapo-Mann und ehemalige Presseattaché Hans-Günther von Dinklage einquartiert, in den Coco Chanel sich sofort verliebte. Und wie immer in ihrem Leben gab Coco alles. Schon bald wurde sie von ihrem neuen Geliebten und von SS-Offizier Walter Schellenberg unter dem sarkastischen Code Westminster als Spionin rekrutiert und wurde Agentin F7124. Nachdem man sie darauf angesetzt hatte, ihre Verbindungen nach England spielen zu lassen und vor allem Churchill zu einem Separatfrieden zu überreden, wurde sie mit einem Brief an Churchill tätig. Doch die Aktion wurde im letzten Moment verraten. Was blieb, war ihre Liebe zu Hans-Günther von Dinklage. Zum Kriegsende wurde Chanel im Hotel Ritz als Kollaborateurin verhaftet, jedoch bald wieder freigelassen. Historiker vermuten all das auf persönliche Anweisung von Churchill. Nach dem Krieg zog sich Coco Chanel in die neutrale Schweiz zurück nach Lausanne, wo sie bis 1954 lebte. Erst danach wagte sie sich wieder ins Rampenlicht zurück. Finanziert wurde ihre Rückkehr von ihrem neuen Geschäftspartner Pierre Wertheimer. Ihr Comeback drohte zunächst ein Desaster zu werden, aber vor allem ihre eleganten Kostüme wurden bald ein Renner, getragen von Stars wie Brigitte Bardot, Grace Kelly, Romy Schneider, Ingrid Bergmann oder auch Elizabeth Taylor. Inzwischen weit über 80 Jahre wohnte Coco Chanel immer noch im Hotel Ritz, wo sie auch am 10. Januar 1971 verstarb, angeblich mit den Worten: So stirbt man also. An ihrer Beerdigung nahmen ihre Mannequins in Chanel-Kostümen teil und viele ihrer prominenten Verehrer wie Salvatore Dalí, Yves Saint Laurent oder Paco Rabanne. Sie erwiesen ihr alle die letzte Ehre. Und aus der Ferne mochten noch andere Freunde in aller Welt an sie gedacht haben, darunter Pablo Picasso, Igor Strawinski, mit dem sie eine Affäre gehabt haben soll, und alle Größen der internationalen Modewelt.
Tja, an diesem Tag ist wirklich ein großes und ereignisreiches Leben zu Ende gegangen.
Das kann man wohl sagen.
Historiker haben ihr ja später Opportunismus vorgeworfen. Natürlich vor allem, was ihre reichen Freunde und ihre Spionagekontakte betraf. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, da muss man nachsichtig sein. Wenn man wie Coco Chanel in einem Armenhaus geboren wurde, Elternhaus aufgewachsen und das noch Ende des 19. Jahrhunderts, als die Zeiten ohnehin schlecht waren, also ich denke, da muss man großherzig sein. Diese Frau hatte nur ihre Entschlossenheit und ihre Kreativität. Und hat sie nicht etwas Tolles, Großes daraus gemacht?
Aber was wurde denn nun eigentlich aus ihrem Liebhaber Hans-Günther von Dinklage? Das will ich jetzt schon noch wissen.
Auch das blieb bis zu ihrem Tod Coco Chanels Geheimnis. Sie war nämlich 1945 nur seinetwegen nach Lausanne gezogen, zu ihm. Diese Liebe hielt also. Und den SS-Mann Walter Schellenberg, der nach den Nürnberger Prozessen im Zuchthaus saß, tja, den unterstützte sie, so wie übrigens Dinklage auch, sogar finanziell und brachte damit vermutlich beide auch ein bisschen zum Schweigen. Dinklage lebte später fröhlich auf Mallorca und starb dort erst 1974.
Was für eine spannende Geschichte, Klaus. Und dabei denkt man immer, Mode sei etwas, das den Menschen abseits der Politik das Leben verschönen soll.
Trotz allem, am Ende, finde ich, hat Gabrielle Coco Chanel die Welt mit ihrer Mode doch etwas schöner gemacht.
Diese Folge des Britpod wurde präsentiert von Romance TV. Ihr Sender für romantische Serien und auch Geschichten in Englands großartiger Landschaft.